Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Kerstin, wir müssen lesen. Dem Podcast, in dem Bücher lebendig werden und Autorinnen ihre Geschichten mit uns teilen. Heute tauchen wir ab in eine Welt, in der Dämonen, Mythen und menschliche Gefühle aufeinanderprallen. Denn bei mir zu Gast ist heute Saskia Kreuzer, Autorin der düster verführerischen Reihe Bright Days of Hell. Ein Urban Fantasy Epos voller Magie, Emotionen und einem Protagonisten, der buchstäblich aus der Hölle kommt. Saskia, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich.
Sehr gern. Ja, Saskia, bevor wir in die Hölle hinabsteigen, erzähl uns doch mal, wie ist die Idee zu Bright Days of Hell entstanden? War es von Anfang an klar, dass du die Geschichte aus der Sicht eines Dämons schreiben würdest?
Ja, im Endeffekt ist die Geschichte entstanden, ohne dass ich wusste, dass es mal ein Buch wird, wenn ich ehrlich bin. Wir haben während Corona eine Pen-and-Paper-Runde gespielt, online. Und das war Monster Hearts 2. Und das war so die ursprüngliche Sache, dass wir da gespielt haben, eben an einer Highschool. Und es waren lauter Monster. Und ich als GM habe den Antagonisten gespielt, also den Bösewicht, der natürlich meinen ganzen Helden in dieser Spielerunde entgegengetreten ist. Und dieser Antagonist ist dann später eben zu meinem Protagonisten geworden, denn während wir geschrieben haben, war es mir ab und zu ein Bedürfnis, mal meine, in Anführungszeichen, Wut auf meine Spielenden auszulassen und habe dann quasi runtergeschrieben, wie mein Dämon, mein Antagonist das Ganze empfindet, was da gerade meine Helden mir machen. Weil immerhin hatte ich auch als GM, genauso wie er, ganz viele ganz großartige Ideen, was für Probleme ich meinen Helden entgegenschmeiße. Und die haben die teilweise so einfach umgangen und sind so schnell zu ihrem Ziel gekommen, dass ich wahnsinnig geworden bin. Und dann habe ich einfach meinen Dämon erzählen lassen, wie beschissen er das Ganze findet, dass diese Helden sich so aufspielen und seine Pläne vereiteln. Genau, und aus diesem eigentlich nur runterschreiben, mal so ein bisschen meine Gefühle rauslassen, ist nach und nach immer mehr entstanden und eben Ascentius mit seiner eigenen Story geworden, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich es dann ein paar Leuten zum Lesen gegeben und die meinten, oh mein Gott, Saskia, das hat so viel Potenzial, das ist mal was anderes, das ist total cool, schreib mehr dazu. Und dann ist aus diesen einzelnen Szenen, die ich dafür runtergeschrieben habe, nach und nach eben das ganze Buchuniversum erwachsen und jetzt eben auch die Veröffentlichungen draus geworden.
Ja, Wahnsinn, das ist ja total spannend, ne? Und vor allem hast du uns jetzt schon ein Stück weit erzählt, weil du schreibst ja aus der Perspektive von Ascentius, ne, dem Kronprinzen der Hölle, warum du dich genau dafür entschieden hast. Das war eigentlich schon genau die nächste Frage vorweggenommen. Aber wie war das für dich so? Also du bist ja dann auch doch sehr in seinen Kopf hineingeschlüpft, ne? Also in die Gedankengänge eines Antihelden, der gleichzeitig faszinierend und gefährlich ist. Ne?
Ja, das stimmt. Es macht mir vor allem deswegen ganz viel Spaß, weil natürlich immer ein bisschen weit der eigene Kopf da natürlich mitspielt. Also Gedanken und Gefühle sind jetzt nicht ganz so fremd von denen, was ich mir manchmal denke. Bloß als reflektierter und emotionaler Mensch unterdrückt man oft Gedankengänge. Aber dass er als Dämon, als emotionsloses Wesen eigentlich schön rauslassen kann, was er an der Menschheit, an Religion und an all diesen Aspekten blöd findet oder wie lächerlich er viele unserer menschlichen Emotionen findet, das kommt trotzdem natürlich irgendwo aus mir. Ich würde das nie so sagen, um Gottes Willen, niemals so ausdrücken, wie es dieser Dämon tut. Aber natürlich so seine Einstellung gegenüber eben dem Glauben und der Kirche oder eben auch dem Thema gezwungene moralische Vorstellungen des 21. Jahrhunderts und sowas, das ist natürlich trotzdem Dinge, an denen ich mich ab und zu ganz gut reinfühlen kann und da mal mein Ventil habe, natürlich genau sowas auch unreflektiert und vor allem ungefiltert als Dämon von mir geben zu dürfen.
Also wirklich so diesen Dämon oder den Kronprinzen als Kanal zu nehmen.
Total. Er ist ja.
Genau.
Es klingt total. Ja, er ist ja irgendwo er ist mein dunkelstes Selbst, würde ich es mal sagen.
Das ist schon fantastisch, weil halt da ganz, ganz viel einfach auch von dir mit drinnen steckt. Ne? Und das, man merkt es einfach auch beim Lesen, ob das jetzt einfach nur so, ja, sag ich jetzt ganz Ding, ist auf keinen Fall böse gemeint, runtergeschrieben oder ob eben einfach da, ja, einfach Dinge dahinter stecken, die, ja, mit Emotionen geladen sind, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, total. Also wie gesagt, vor allem der Sarkasmus zu vielen Themen ist was, wie gesagt, was ich oft vielleicht gar nicht mich trauen würde, im echten Leben jemand anders um die Ohren zu hauen. Aber I dab und darf das und das ist eigentlich ganz cool manchmal.
Ja, dann kommen wir doch mal zu deinem Setting. Also ein verschneites kanadisches Städtchen zwischen den Rocky Mountains. Also klingt ja auf den ersten Blick erstmal so eher fast idyllisch, ne? Aber unter der Oberfläche, da brodelt's ordentlich. Also Dämonen, Vampire, Hexen und mittendrin ein Höllenprinz. Wie bist du auf dieses Kleinstadt-Setting gekommen und warum ausgerechnet Kanada?
Da muss ich tatsächlich wieder zurück auf unsere Pen-and-Paper-Runde, weil da tatsächlich viel daher kommt, wie wir es uns am Anfang ausgedacht hatten und ich da gar nicht mehr viel rumgerüttelt habe an dem Setting. Wir wollten tatsächlich das Klischee, es spielt in Amerika an der Highschool, durchbrechen, aber trotzdem nicht zu weit weggehen von dem, wie die Amerikaner quasi ihr Schulsystem und sowas aufziehen. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir gehen nicht einmal nach Amerika, wir gehen nach Kanada. Und auch eben dieses kleine, ja, im Endeffekt haben wir ein Kleinstadt-Setting grundsätzlich schon von diesem System, wollten wir auch gar nicht aufbrechen, weil du in der Kleinstadt total viele Möglichkeiten hast, dass zwar städtische Sachen passieren können oder es sowas gibt eben wie eine große Mall, eine große Schule, Kirche und sowas, alles, was du brauchst. Und trotzdem ist es gemütlich, dass man das Gefühl hat, jeder kennt jeden. Und das macht eigentlich diese Spannung aus, weil, wie du schon sagst, es gibt unter der Oberfläche ganz viele fantastische Wesen, von denen die Menschen ja aber gefühlt gar nichts wissen. Das heißt, eigentlich macht es das auf diesen engen Raum von einer Kleinstadt noch viel gefährlicher, dass man erwischt wird, weil man sich eben eigentlich jeden kennt. Mhm. Ne? Und dann die Taten auch sehr schnell auffliegen können, die eigentlich verheimlicht werden sollen.
Ja, genau. Diese Mischung, die mochte ich total. Also einerseits der ganz normale Highschool-Alltag, Cheerleader, Eishockeyspieler und dann plötzlich diese mystischen Wesen, ja, die sich einfach unter die Menschen mischen. Es ist, als würdest du die Monster also direkt vor unsere Haustür holen, ne? Wie viel von unserer realen Welt steckt denn in deiner Fantasy-Welt drinnen?
Ich würde sagen, eigentlich so gut wie alles. Also deswegen ist es bewusst ins 21. Jahrhundert gelegt, dass sich gefühlt jeder, wie du schon sagst, das vor der Haustür vorstellen kann. Also mein eigenes Bedürfnis oder mein eigener Gedanke war ganz oft in meinem Leben schon, was ist denn, wenn all diese fantastischen Sachen, die wir gerne lesen, in Filmen gucken und sowas, eigentlich da sind und wir Menschen bloß zu blind oder zu doof sind, es wahrzunehmen? Und genau das war auch das Feeling, was ich da haben wollte, dass ich gesagt habe, okay, es ist das 21. Jahrhundert, wir haben alles an technischen Möglichkeiten, ob Internet, alles Wissen, was da ist, alle Kommunikationswege, die wir kennen, es ist alles da, aber es gibt halt noch mehr. Bloß wir nehmen es als Menschen nicht wahr. Und eben genau diese Differenz zwischen, was wir wahrnehmen wollen als Menschen vielleicht auch und was dann wirklich da ist, habe ich versucht eben genau in dieses Setting reinzubringen. Und deswegen, ja, wie gesagt, es gibt alles, was wir kennen, aber es gibt eben noch deutlich mehr, als wir wahrnehmen wollen.
Mhm. Weil wir wissen ja nicht, ob es vielleicht wirklich dann so ist, ne?
Ja, genau. Es wäre ja cool, also ich wäre ein ganz großer Verfechter davon, dass es mehr gibt, als wir nur wahrnehmen können, unabhängig mal von Religionen oder sowas, aber ich wäre ein großer Fan davon, dass ich mein Hogwarts-Letter bloß nicht bekommen habe, weil ich in dem Zeitraum aufgewachsen bin, wo es keine Muggel an Hogwarts zugelassen wurde.
Das wird es wohl sein. Ja, lass uns mal über Romilda sprechen. Sie ist neugierig, sie ist mutig und ein bisschen hitzköpfig und bringt unseren Kronprinzen regelmäßig aus dem Konzept. Wie würdest du die Beziehung zwischen Romilda und Ace beschreiben? Also ist sie für dich eine klassische Liebesgeschichte oder doch eher ein Machtspiel zwischen Licht und Dunkel?
Also klassische Liebesgeschichte ist für mich überhaupt nicht. Und das war mir auch ganz wichtig, ganz bewusst keine normale romantische Geschichte zu haben, weil es ist ja eigentlich eher eine Geschichte einer Liebe, die nicht geplant und nicht gewollt ist, also eigentlich schon eher eine Antiliebe ist. Also und für mich sind die beiden, also Romilda und Ace, eigentlich genau das, was man so gegensätzliche Pole von einem Magneten sieht. Also während Ace das absolute Chaos ist und der emotionslose Trampel, ist Romilda eigentlich hochsensibel und hochemotional und eigentlich, obwohl sie noch so jung ist, sehr bodenständig und gefestigt durch das auch, was sie erlebt hat und kann Ace im wahrsten Sinne des Wortes ein Anker sein in dieser Welt. Obwohl er glaubt, dass er der große Held ist, weil er ist älter, er hat viel erlebt, er weiß ja eh alles, aber wie es halt oft so ist, er weiß halt doch nicht alles. Und da bringt sie ihn ganz gut auf den Boden der Tatsachen oft zurück und eigentlich treibt sie seine Charakterentwicklung, die er gar nicht haben möchte, ja im wahrsten Sinne des Wortes so weit voran, dass er sich emotionalen Verstrickungen da gar nicht entziehen kann im Endeffekt.
Ja, da hat er schon ganz schöne Probleme, ne?
Ja.
Aber wir verraten hier ja nichts, ne?
Nein, wir spoilern nicht.
Überhaupt nicht. Eine Stelle aus Band 2, die war ganz cool, die mit dem kalten Toast, aber so viel Witz. Aber
der kalte Toast, ja.
Sehr, also viel Witz, aber trotzdem Spannung zwischen den beiden. Ich verrate aber jetzt nicht was, ihr müsstet das schon lesen, wenn ihr das wissen wollt. Also das kommt aber erst in Band 2, also dann erstmal Band 1 lesen. Schreibst du die Dialoge spontan oder entstehen die dann einfach oder beim Überarbeiten?
Tatsächlich habe ich oft das Gefühl, dass meine Charaktere beim Schreiben Eigenleben entwickeln. Habe ich jetzt auch wieder beim Schreiben von Band 3 gehabt, ganz enorm, wo ich als Autorin das Gefühl hatte, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich sie aus dieser Scheißsituation rausholen soll. Und dann hat halt einfach einer der Nebencharaktere so einen Satz rausgehauen, dass ich dachte, okay, ja gut, so machen wir es, ist eine Idee. Also, und so ist es tatsächlich oft in diesen, vor allem in den hitzigen Streitgesprächen, die, ich weiß zwar, dass jetzt ein Streit eskaliert und ich weiß, worauf der hinausgehen muss, aber welche Sätze fallen, das entwickelt so ein krasses Eigenleben während des Schreibens, dass ich mir oft dann beim Lesen danach denke so, das hast du geschrieben? Echt jetzt? Cool. Ja, und so ist auch der kalte Toast tatsächlich entstanden, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, sondern es hat halt so ein bisschen was gebraucht. Das war das Einzige, mit dem ich hier rangegangen bin, dass ich gesagt habe, es muss immer wieder dieser typische Satz von Ace sein, dass ihn alle auf einen Dämon reduzieren, ob jetzt emotional gesehen oder seine Taten. Ja, ich bin halt ein Dämon. Und dass dann halt irgendein Kontra kommen musste von Rumilda, die sagt so, mir ist scheißegal, dass du ein Dämon bist, es geht mir gerade um ganz was anderes. Dadurch ist dann dieser kalte Toast plötzlich aufgetaucht. Und ja, das ist sehr, sehr spontan entstanden dadurch.
Das ist so genial, wenn man immer wieder hört, ne, von euch Autoren, Autorinnen. Die nehmen plötzlich den Stift in die Hand. Ich habe da gar nichts mehr zu melden. Ich bin abgeschrieben. Ne?
Total, total. Und es glaubt einem immer keiner, der nicht selber mal vor so einem Buchprojekt saß, weil natürlich, es gibt sie ja nicht in echt, aber im Kopf hat man das Gefühl, schon immer echte andere Personen. Ne? Also und wenn ich dann in der Person drin bin, dann bin nicht mehr Saskia, ich die an der Tastatur, sondern dann schreibt das oder sagt das wirklich Rumilda oder Ace. Und dann ist es eben sehr wohl so, als wäre es nicht mehr aus der eigenen Feder, sondern von dem eigenen Protagonisten gesagt.
Ja, und ich glaube, das macht halt auch ein gutes Buch dann aus, ne? Dieses nicht einfach hier noch irgendwie Schema F zu schreiben, ne? Sondern einfach dieses Loslassen, ja, dieses ich lasse mich drauf ein, ne? Und bin im Grunde nur in dem Moment der Füller oder ja die Tastatur, ne?
Definitiv. Ich meine, das bringt auch viele Probleme mit, wie beispielsweise die Entgleisung von jetzt mein Band 2. Ich weiß nicht, ob du schon am Schluss angekommen bist, aber der Cliffhanger war so gar nicht geplant. Da ist tatsächlich mir der Stift zu euch aus der Hand genommen worden, dass ich jetzt im Band 3 erstmal ganz heftig aufräumen musste und wieder einfangen musste, worauf es eigentlich hinausgehen sollte.
Ja, das wird, also du hältst alles spannend. Das ist genial, weil ja. Das auf den ersten, zweiten, dritten Band, also dann hast du ja das absolute Paket drinnen, ne, wo man sagt, hey, am besten ist es, ich warte, bis sie fertig ist mit all der ganzen Geschichte. Und dann kann ich so von 1 in 2 in 3 nämlich übergangslos.
Sagt es nicht so laut, sonst kauft kein Mensch mehr mein Buch, jetzt wo der dritte Teil noch nicht fertig ist.
Ja, die müssen sich ja vorbereiten. Ich meine, es ist ja jetzt keine Broschüre mit 10 Seiten. Ne? Also von daher, man braucht ja Zeit zum Lesen. Und also von daher wäre das eine gute Wegbereitung und für dich ein Ansporn. Ne? Mach mal hin, ne?
Ja, definitiv. Mach definitiv.
Ja. Mit entflammtes Chaos hast du die Reihe nochmal, weil wir schon gerade gesagt haben, auf ein anderes oder neues Level gehoben. Ja. Es steckt mittendrin im eigenen Chaos, nur wortwörtlich. was hat dich an oder bei Band 2 am meisten gereizt? Die Weiterentwicklung der Charaktere, die Mythologie oder dieses emotionale Feuer zwischen deinen Figuren?
Ich glaube, dass es tatsächlich das Feuer ist, das auch vor allem die Weiterentwicklung der Charaktere getragen hat. Also ich habe ja sehr, sehr viele Reibungspunkte in Band 2 drin gehabt. Und für mich zum Schreiben war Band 2 deswegen so schön, weil das Worldbuilding, das Charaktererklären ist durch. Also Band 1 hat natürlich viel Zeit auf sich genommen, einfach dazu erklären, wie funktioniert diese Welt, wer sind die einzelnen Charaktere. Und da es doch mehrere Charaktere und auch viele verschiedene Spezies gibt, hat es natürlich viel Platz gebraucht, weil ich bin da in der typischen Schule Don't Tell But Show aufgewachsen. Das heißt, ich wollte lieber in schönen Kapiteln zeigen, was die Charakter ausmacht und wer sie sind, als dass ich nur erzähle, ja gut, der ist halt eine Hexe und der ist halt ein Vampir. Deswegen hat der viel Platz der Band 1 dafür gebraucht. Und jetzt in Band 2 sind alle da, alle kennen, alle bekannt und jetzt kann es halt wirklich so richtig, richtig losgehen. Und das musste natürlich mit ganz viel Feuer eben, wie du schon gesagt hast, und vor allem mit vielen Konflikten und Problemen gefüttert werden. Und dass mir diese Probleme am Schluss entgleist sind, habe ich ja schon erwähnt, weil wie gesagt, so eine krasse Eskalation war gar nicht ursprünglich geplant, aber die hat es natürlich dann nochmal, wie du sagtest, auf ein anderes Level gehoben, weil es halt eine sehr krasse Spannung am Schluss dadurch aufgekommen ist. Mhm. Und das hat super viel Spaß gemacht, auch wenn ich mich selber damit in den Wahnsinn getrieben habe.
Ich hatte beim Lesen wirklich das Gefühl, dass man es diesmal noch besser versteht. Also so seine Wut, seine Zerrissenheit, diese unfreiwillige Menschlichkeit, die sich beim einschleicht. Aber da kommt immer mehr dazu. War das bei dir also bewusst geplant oder hat sich das auch wieder so wahrscheinlich eher im Schreiben so entwickelt?
Tatsächlich, Ace Entwicklung hat so 3 Stufen. Die waren auch immer schon geplant und die sind auch eigentlich die 3 Stufen, die man in den 3 Bänden, in den 3 ersten, dann Namen wahrnehmen wird. Die erste ist das typische Leugnen und sich wehren gegen eine Entwicklung und eine Änderung des eigenen Charakters. Den zweiten Teil wird er so krass konfrontiert damit und so oft hineingeschmissen in Situationen, die er nicht mehr eben ableugnen kann oder sich dem Ganzen entziehen kann, dass er sich denen stellen muss. Und im dritten Teil wird es jetzt dann eher so sein, dass er tatsächlich bewusst Entscheidungen trifft, die für eine Menschlichkeit und gegen eine blinde Wut oder eine blinde Emotionslosigkeit sprechen. Das heißt, diese 3 Steps, die waren schon geplant. In welchen Situationen es sich äußert oder auf welche Art und Weise sich äußert, die ist erst beim Schreiben entstanden. Aber ich wusste immer, ich brauche diese Entwicklung, damit es jetzt dann zum großen ersten Finale im Band 3 kommen kann. Und von daher war das schon teilweise geplant und dann eben auch da sehr weit eskaliert im Endeffekt von allein.
Was war bisher deine emotionalste Szene beim Schreiben? Also die, die dir selbst am meisten unter die Haut ging?
Da gibt es ein paar. Also tatsächlich alles, was Ace so eine absolute Erklärungsnot und in eine Sackgasse führt. Vor allem viele Dialoge oder Streitereien, die dann doch durch die Hölle provoziert sind. Also vor allem seine Konfrontation mit Malik, finde ich, ist immer ziemlich heftig und zeigt eben doch, dass es noch andere Stufen von Dämonen gibt. Aber am meisten mir beim Schreiben auch Spaß gemacht und unter die Haut gegangen ist an der Oberwelt, ist tatsächlich im zweiten Teil die Situation, wenn Ace die betrunkene Romilda abholt von der Party und sie sich beide eigentlich in ihrer absoluten Verzweiflung begegnen. Sie, weil sie absolut nicht mit Betrunkenheit und mit seiner absolut übertriebenen Eifersucht klarkommt und er, weil er sich den eigenen Gefühlen da absolut bewusst wird und sagt, was mache ich denn jetzt eigentlich gerade damit und das gar nicht will, was er da ausdrückt, weil für mich das so die Szene war, wo ich danach meiner besten Freundin, die eigentlich immer sofort liest, jedes Kapitel, was ich schreibe, geschrieben habe, so, also wenn jetzt die Chemie zwischen Ace und Romilda beim Leser nicht angekommen ist, dann wird's nie, weil das ist die Szene für mich, wo es mir am meisten so ging, so, ja, also jetzt muss jeder wissen, dass die beiden zusammenkommen müssen in irgendeiner Art und Weise, sonst habe ich sie eh nicht gepackt oder sonst habe ich sie eh verloren schon auf dem Weg bis hierher. Deswegen war das einer meiner Favorites in der Hinsicht.
Sehr schön. Ja, wir haben es ja schon angesprochen, ne, Band 3. Also die Frage kann ich mir sparen, ob es Band 3, ob wir uns darauf freuen dürfen.
Definitiv.
Kannst du uns schon irgendwas verraten, ohne die Hölle persönlich heraufzubeschwören?
Ich versuch's mal. Also, wie gesagt, ich bin jetzt im Schreibprozess ungefähr bei einem Drittel von Band 3 und Band 3 wird auch in drei Phasen laufen. Also ich habe jetzt Phase 1 abgeschlossen. Phase 1 hieß für mich Band 2 auffangen. Band 2 ist jetzt erfolgreich aufgefangen. Und jetzt geht's quasi wirklich in den eigentlich geplanten emotionalen Höhepunkt, würde ich es mal nennen, von den ersten drei Teilen. In deren noch sehr, sehr viel passieren wird und ich hoffe, es geht auf ein Finale zu, das keiner von den Lesenden erwartet, weil das ist tatsächlich das Erste, was ich je geschrieben hatte. Also ich weiß genau, wie es ausgeht. Diese Kapitel stehen eigentlich auch schon seit Anbeginn. Mhm. Ich werde sie komplett nochmal neu schreiben und überarbeiten, weil sie in meinem Schreibstil und dem, was jetzt dazwischen alles passiert ist, nicht mehr entsprechen. Aber ich weiß genau, worauf es hinausläuft. Und es wird emotional heftig, da bin ich sehr überzeugt davon, sowohl für mich als auch für die Lesenden. Und ich hoffe, dass die Leute nicht zu enttäuscht sein werden davon, dass es vielleicht ein anderes Ende nehmen wird, als alle glauben oder worauf es eigentlich hinauslaufen könnte. Aber man kann auch schon vorne wegnehmen, ich habe den Plan, eben auch noch ein Band 4 und 5 zu schreiben, der dann trotzdem nochmal das Ganze wieder auffängt und weiterführt. Aber eigentlich sollte jetzt erstmal diese, vor allem Ace-Entwicklung in diesen ersten drei Teilen abgeschlossen sein. Und darum geht es ja um diese Charakterentwicklung hauptsächlich erstmal.
Also muss niemand traurig sein, wenn er dann irgendwann Band 3 beendet hat, dass dann schon Ende ist.
Nein, nein, gut. Nein. Um Gottes Willen, im Gegenteil, es wird eigentlich von dem Mikrokosmos in Belmora wird es dann erst im Band 4 so richtig auf den Makrokosmos, okay, auf die ganze Welt hinausgehen.
Dann legt sie erst richtig los, ne? Das genau. Alles ist jetzt eigentlich nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.
Richtig, richtig.
Ja, zum Schluss habe ich noch eine kleine Schnellfragerunde für dich, so ganz spontan, ohne nachzudenken. Bist du bereit? Ja, ja. Wenn nicht jetzt von dann, ne? Hölle oder Himmel?
Immer Hölle. Auf jeden Fall.
Kaffee?
Besser Kaffee, besser, habe ich gehört.
Kaffee oder Chaos?
Ja, Kaffee, immer. Sonst komme ich mit dem Chaos gar nicht klar.
Team Ace oder Team Romilda?
Ah, ich bleibe bei meinem Ace. Ah. Es tut mir leid, Romilda. Es tut mir sehr leid.
Schreibnacht oder Morgenkaffee?
Auf jeden Fall Nacht. Also schreiben, wenn dann in der Nacht, tagsüber muss man arbeiten, da kann man nicht kreativ sein.
Ja, liebe Saskia, danke für dieses wirklich fantastische Gespräch und für die Reise zwischen Himmel und Hölle und Herzklopfen. Wer jetzt losbekommen hat, Ace und Romilda zu begleiten, findet Bridges of Hell, höllischer Pakt und entflammtes Chaos überall, wie es Bücher gibt, als Hardcover und natürlich auch als Taschenbuch. Schaut unbedingt auf Saskias Instagram-Kanal vorbei. Dort bekommt ihr nämlich exklusive Einblicke hinter die Kulissen und manchmal auch einen Hauch höllischer Versuchung. Liebe Saskia, ich danke dir, dass du heute bei mir warst und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass es zügig weitergeht mit Band 3 und vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder.
Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich komme gerne wieder, jederzeit.
Jo. Ich sage jetzt danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Einfach Kerstin. Wir müssen lesen. Bleibt magisch, bleibt neugierig und vielleicht auch ein kleines bisschen, so Johanna würde jetzt sagen, so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen teuflisch.